Und nun kommen wir zu dem Evangelium in Johannes 16, ab Vers 23, sagt der Herr zu seinen Jüngern, dass sie nun selbstständig werden sollen im Gebet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Und Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus Christus wollte seine Jünger stärken im Glauben, dass sie auch weiterhin Segen empfangen werden, wenn sie ihren Heiland, ihren Meister nicht sehen würden. Sie sollten treu bleiben in der Nachfolge, so wie der Zuruf uns auch erreichen soll, treu zu bleiben, auch wenn wir Jesus mit unseren materiellen Augen nicht sehen. Wenn wir immer wieder damit rechnen würden, dass Gott gegenwärtig ist und uns sieht, würden wir sicher manches nicht tun und manche Wege nicht gehen, manches Gespräch nicht führen, weil wir vor dem Herrn stehen, weil wir uns beobachtet wissen, weil wir Rechenschaft ablegen möchten zum Guten vor unserem Gott und Herrn. Jesus wusste, dass nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz auch die Himmelfahrt anberaumt ist und er bald nicht mehr sichtbar unter den Seinen sein wird. Und er wusste, was dann für Anfechtungen kommen, wenn sie ihren Meister nicht mehr sehen. Dennoch sollte die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater in Christus, erhalten bleiben. Die Gemeinschaft des Herzens mit ihm. Wir kennen ja diesen menschlichen Ausspruch aus den Augen, aus dem Sinn. Und das passiert auch Gläubigen oft. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn wir die Heilige Schrift nicht mehr im Auge, im Herz haben, verlieren wir auch die Handlungsweise aus dem Sinn. Wir machen wieder das Menschliche, das Natürliche, das, was uns ableitet vom Weg der Nachfolge Christi. Wir verlassen uns wieder auf uns selbst. Und diese Gefahr ist nicht nur bei uns heute zu sehen, sondern sie war schon immer da. Auch bei den Jüngern, die so nahe bei Jesus waren. Und doch käme die Zeit, wo sie ihren Herrn nicht mehr optisch sehen. Die Zusage, die der Herr dann gab, später, ich bin doch bei euch alle Tage bis an der Weltende, sollte also auch schon hier in dieser Ansprache, ihr müsst selber euch an den himmlischen Vater wenden, gegeben werden. Denn ihr sollt froh sein. Die Freude soll vollkommen werden in euch. Es ist eine wunderbare Zusage. Wir sollen ja nicht als traurige Menschen, die nur noch von Anfechtungen reden, durch diese Zeit gehen. Wir sollen ja nicht nur von Niederlagen sprechen können, sondern wir sollen eine frohe Gesinnung haben im Herzen, die uns trägt, auch über Schwierigkeiten hinweg, durch dunkle Täler hindurch. Jesus sorgte dafür, dass diese lebendige Beziehung, die Gemeinschaft im Herzen der Jünger mit ihrem Gott erhalten bleibt. Denn das Leben in dieser Zeit der Jünger, die ja Apostel werden sollten, die die frohe Botschaft ausbreiten sollten, sollte ja ein Zeugnis darstellen von der Zuwendung Gottes. Unser Leben soll zeigen können, Gott hat uns lieb. Gott hat sich uns zugewandt. Das sieht man an unseren Handlungen. Das sieht man an unserer inneren Freude. Das kriegt man mit an unserer Zuversicht, die wir bei allem Widerstreit in dieser Welt haben. Das will Gott in Jesus fördern. An deinem Leben soll es kund werden und bei den Jüngern sollte es kund werden. Sünde trennte von Gott. Aber Vergebung der Schuld durch dieses Versöhnungsopfer, was Jesus brachte, führte den Menschen, den Glaubenden, wieder in die Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge. Das Gebet im Leben der Kinder Gottes ist also ein ganz wichtiger Teil des guten Wandelns und des guten Lebens mit Gott in dieser Zeit. Ohne Gebet laufen wir orientierungslos durch die Zeit. Wir haben keine zielgerichtete Arbeit. Aber die Jünger sollten eine zielgerichtete Arbeit haben. Das heißt, ihre Arbeit sollte nicht vergebens sein, sondern Frucht bringen. Menschen sollten sich bekehren aufgrund ihres geistlichen Dienstes. Darum die Ermahnung, lernt zu beten, bittet den himmlischen Vater. Ich sage nicht, dass ich jetzt für euch bete, sondern ihr sollt selbst diese Beziehung aufrechterhalten, die ich für euch geschaffen habe. Im 6. Jahrhundert und auch schon vorher, wo das Mönchtum eingeführt wurde in vielen Bereichen und Ländern und Kreisen, was auch eine gute Einführung war, weil viele Menschen Folgendes merkten. Sie merkten, sie müssen in der Verbindlichkeit mit Gott bleiben. Und manche, auch heute, separieren sich und schließen sich irgendwo ein oder ab, weil sie Furcht haben vor den Spannungen in dieser Welt, die sie dann überholen, übermannen können. Und so zogen sich auch damals schon in den ersten Jahrhunderten Menschen zurück, um einfach mit Gott zu leben. Aber Müßiggang ist ja aller Laste Anfang. Und darum, besonders im Benediktinerorden, da wurde im 6. Jahrhundert eine Regel sehr erhoben, die unbedingt eingehalten werden sollte. Wir kennen diesen Ausspruch, bete und arbeite. Es heißt nicht, arbeite und bete, sondern zuerst bete und dann arbeite. Denn wenn du erst arbeitest, weißt du gar nicht, kennst du die Richtung nicht. Und dann kannst du nur noch für den Scherbenhaufen dich entschuldigen. Aber wenn du gebetet hast, dann kriegst du die Richtung deines Dienstes, was du tun sollst. Ora et labora. Bete und arbeite. Das Gebet wurde in allen Dingen vorangesetzt, vor allem. Jesus Christus hat uns den Weg zum Vaterherzen des himmlischen Vaters geebnet und geöffnet. Und nun dürfen wir im Namen Jesu beten, als Erlöste. Und zwar um den Willen, den Wunsch und die Wegweisung Gottes zu erfahren. Bittet, so werdet ihr nehmen. Und Jesus sagt zu den Jüngern, wenn ihr das tut, dann kriegt ihr Freude. Dann wird eure Freude vollkommen sein, denn was ihr dann empfangt, gebiert kein Herzeleid, sondern nur Freude. Ich glaube, diese Ermahnung brauchen wir auch heute in unserer Zeit, wo die Hände des Gebetes so lau und lass geworden seien. Luther hat einmal gesagt, man betet zu wenig, weil es die schwerste Arbeit ist. Es ist tatsächlich die schwerste Arbeit, um sich erstmal durchzuringen, in die stille Zeit zu kommen. Da kommen so viele Gedanken dazwischen, die uns sagen, das musst du schnell machen, jedes musst du schnell machen. Oh, was ist das für ein Kampf, bevor man ins Gebet kommt. Aber Jesus sagt, das braucht ihr. Ihr müsst es tun, damit ihr auch Freude kriegt. Sonst bleibt euer Alltag und Dienst stumpf und sauer und ihr kommt nicht durch. Ihr sollt aber dankbar sein, dankbar durchkommen. Auch am Abend sagen, danke, es war ein wunderbarer Tag mit dir, Herr. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Wer betet, empfängt also Freude im Glauben und die Kraft zur Überwindung des Bösen und der Anfechtung. Das können wir ja untereinander auch manchmal beobachten, im eigenen Leben auch, dass wenn wir innerlich froh gestimmt sind, können wir vielleicht körperlich manchmal sehr matt sein und dennoch geht's dann weiter. Sind wir vielleicht körperlich stark, aber innerlich nicht froh, dann bewegt sich gar nichts. Diese Freude ist ein Motor zur Überwindung, darum Einladung zum Gebet. Ich denke manchmal, die Gebetsstunden sollten vielleicht sogar besser besucht sein als die Gottesdienste. Stellt euch das vor, alle in einer Gebetsstunde und wir würden alle Gott preisen darüber. Was würde da für Freude freigesetzt werden? Ich erinnere mich immer noch an diesen Pastor Remmer Janssen im Schleswig-Holsteinischen, der eingeladen hat zum Gebet und viele haben das verstanden und dann kamen 750 Leute in die Kirche zum Gebet. Die Kirche musste zweimal erweitert werden in seiner Amtszeit. Einmal nach hinten und mal in die Breite. Einfach Beter, die ziehen Kraft an für ihr Leben, für den Dienst in dieser Zeit. Rogate, betet, betet für den Missionsdienst, dass er nicht vergeblich ist. Flehen und beten ist angesagt. Wer betet, hat immer Gott auf seiner Seite. Er bekommt den rechten Weg gewiesen. Wir lesen schon in den Psalmen, in dem Psalm Davids, Psalm 25, wo er sagt, Herr, nach dir verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Also ich will einfach deine Zuwendung haben, die Freude haben, die ich brauche, um das Böse zu überwinden. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, ich bete, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich, jeden Tag, harre ich auf dich. Harre ich dein und hoffe auf dich, dass du mir das gibst, was ich brauche. Und etwas tiefer heißt das dann, der Herr ist gut und gerecht. Das sind die Erfahrungswerte aufgrund des Gebetes. Darum weist er den Sündern, mir David, auch den Weg. Er leitet die Elenden richtig und lehrt die Elenden seinen Weg. Wer betet, ist von Gott geliebt und wird beschenkt. Wir haben ja den wunderbaren Wochenspruch bereits schon gehört, wo es heißt, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Der Psalmsänger lädt dazu regelrecht ein. Er sagt, ich will euch mal was erzählen. Kommt her, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Ich betete, ich rief zu ihm mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Und wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört. Das gibt er so als Erfahrungswert weiter. Kommt her, ich will euch das mal erzählen. Gott hat mich erhört. Und dieses Erzählen sollen wir auch untereinander vermehrt haben. Dass wir uns mitteilen, Gott hat uns erhört. Ich freue mich über die Begegnung, die wir untereinander manchmal haben, auch mit den Brüdern. Und auch gerade in den letzten Tagen hörte ich dann auch wieder von solchen Dingen. Ja, mir geht es besser, Gott hat mich erhört. Ich habe gebetet. Wunderbar, wie das zugeht, weiß ich nicht, aber Gott hat mich erhört. Und das machte mich wieder dann froh, das zu hören. Und ich dankte auch im Gebet dafür. Ja, das Mitteilen. Beter sind doch Wundervollbringer. Beten und Nachfolge Jesu gehören zusammen. Deswegen mahnte Jesus die Jünger, ihr müsst den himmlischen Vater bitten, sonst könnt ihr mir gar nicht recht nachfolgen. Es gehört zusammen. Wir können mit der Liederdichterin Hedwig von Rieden, eine Berlinerin ist das, ja, eine Berlinerin sagen, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn doch wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh. Du weißt den Weg für mich, sei's spät, sei's früh. Diese Frau hat vieles im Gebet bewegt. Sie ist hier in Berlin geboren. Sie war in einer Evangelisation von Elias Schrenk. Und danach hatte sie Verbindung zu den Adelskreisen Gräfin Waldersee, Graf Pückler, Graf Bernsdorf. Und sie besuchte viele Konferenzen, diente auch im Deutschen Frauenmissionsgebetsbund als Mitbegründerin und zweite Vorsitzende. Sie hat einfach gesagt, wir müssen beten. In der übernächsten Woche findet ja so eine Zusammenkunft dieses Deutschen Frauenmissionsgebetbundes in Woltersdorf statt. Wozu kommt man zusammen? Zum Gebet. Nicht um über andere zu reden, sondern für sie zu beten. Und die Sache vor Gottes Thron zu bringen, denn er ist der Geber der guten Gaben und er bringt Freude und macht Mut zur Nachfolge. Und da heißt es weiter in diesem Lied, du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, dein Plan ist doch schon fertig und liegt bereit, ich preise dich für deiner Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht, du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum warte ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich. Das ist genug. Eine Glaubensfrau, die viele dadurch ermutigt hat. Jesus sagt, ihr müsst beten. Bittet, so wird der Vater euch beschenken. Und eure Freude wird vollkommen werden. Viele Stellen in der Heiligen Schrift weisen darauf hin, dass aufgrund des Glaubensgebetes Wunder geschahen, Menschen befreit worden sind, das Evangelium in der Ausbreitung herrlicher wurde und zunahm. Jesus mahnte immer wieder seine Nachfolger und sagt, ihr müsst wachen, wachen und beten, dass ihr in all den Schwierigkeiten. Der Herr hat das ja nicht beschönigt. Er hat beschönigt auch deine persönlichen Probleme gar nicht. Die sind da. Aber er sagt, du musst wachen und beten, dass du würdig wirst, das alles zu überwinden und vor dem Thron des himmlischen Vaters eins zu stehen. Wachen heißt doch, alle Lebenssituationen vor Gott auszubreiten, einfach die Verbindung zum himmlischen Vater zu halten. Dazu sind wir an diesem Sonntag neu gerufen und aufgerufen und auch aufgerufen, es zu überprüfen in unserem Leben, ob wir das tun. Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet, sagt der Herr. Und in Gethsemane Was sagte er zu den Jüngern? Er ging beten, kam zurück, die Jünger sind eingeschlafen. Warum sind sie eingeschlafen? Weil sie traurig waren. Sie waren traurig und wir werden oft auch traurig in dieser Zeit, weil wir die Dinge um uns herum beobachten und uns damit beschäftigen, als ob es das Wichtigste wäre. Und vergessen das Gebet. Und da hat der Herr Jesus nicht gesagt, ich verstehe euch, dass ihr so traurig seid. So, er hat gesagt, wacht und betet. Das ist das Rezept, dass ihr aus eurer Traurigkeit herauskommt, dass ihr wieder mobil werdet. Wacht und betet. Allerdings fielen sie dann wieder in den Schlaf. Erst als die Soldaten kamen und Jesus festnahmen, sagt er, nun steht endlich mal auf. Steht auf, denn siehe, er ist da, der mich verrät. Wacht und betet. Ihr müsst mitkriegen, was Gott tut. Und das wollen wir auch. Wir wollen nicht Luftstreiche machen, wie es der Apostel Paulus sagt, wenn wir nicht auf den Herrn schauen, viel arbeiten, aber Luftstreiche machen, sondern gewisse Tritte. Das Gebet im Leben der Gläubigen ist nicht nur eine Empfehlung, die Jesus gegeben hat, sondern ein Gebot. Ein Gebot, um festzubleiben in dem Sieg, den Jesus über den Tod und die Sünde errungen hat am Kreuz auf Golgatha. Darin sollen wir festbleiben, denn wir sollen ja den Sieg verkündigen, nicht die Niederlagen. Wir sollen den Sieg verkündigen. Darum ist das Gebet ein Gebot. In dem 5. Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes wurde auch dieses Gebot neu angesprochen. In dieser Gemeinde gab es etliche, die eingeschlafen sind, die träge wurden, die dem Tode nah waren. Und der Herr sagt zu ihnen, du hast zwar noch den Namen, dass du ein Jünger Jesu bist, aber dein Leben ist tot. Deine Werke sind nicht da. Du hast keine Orientierung mehr. Du bist tot. Werde doch wach. Werde wach. Mit anderen Worten, fang wieder an zu beten. Die persönliche Frage lautet doch dann an uns, wie sieht unser Gebetsleben aus? Bin ich da so mit 3 Minuten bei oder habe ich mehr Zeit? Wir kennen die Aussage, die auch Martin Luther aus seiner ganz persönlichen Erfahrung machte, der sagte, wenn ich einen ganz normalen Arbeitstag habe, ohne Stress, dann bete ich 1 Stunde. Oh, das ist aber schon viel. Und wenn ich einen Tag habe, der mich überaus fordern wird, dann bete ich 2 oder 3. Ganz entgegengesetzt unserem Verstand. Wenn wir mehr zu tun haben, müssen wir mehr ins Gebet gehen, nicht weniger werden. Darum diese Mahnung Jesu an die Jünger. Er suchte ja nur das Beste bei ihnen. Und so sucht Gott auch bei uns nur das Beste. Werde wach und stärke das andere, was da sterben will. Auch der Apostel Petrus später durfte diese Botschaft weitertragen an die Gläubigen. Und auch Paulus. Sie sprachen alle von diesem Wachwerden. Wachet auf, der du schläfst. Stehe auf von den Toten. Dann wird dich Christus erleuchten. Wir suchen ja manchmal Erleuchtung, auch in unserer gegenwärtigen Zeit. Was sollen wir denn tun? Das Gebet wird es dir offenbaren. Und ein 2. Punkt noch. Wenn wir bitten, dann sollen wir auch nehmen. Die Jünger sollten nicht nur beten, sondern auch erwarten, dass ihnen das zuteil wird, worum sie bitten. Jakobus schreibt ja auch in seinem Brief, ein Zweifler, der empfängt nichts. Wenn ihr betet, müsst ihr im Glauben beten. Und wenn ihr im Glauben betet, im Blick auf die Gaben, die Möglichkeiten des himmlischen Vaters, werdet ihr es empfangen. Das Gebet des Glaubens bringt Auftrag und Wegweisung. Gestern dachte ich wieder so an die Region in Israel, als wir hier unseren Nachmittag hatten mit den Vertretern des KKL. Und dann hatte ich so die einzelnen Städte vor Augen, die man ja schon durchwandert ist. Und da dachte ich auch an, weil es um den Gazastreifen ging und da in der Nähe den Caesarea am Meer. Das liegt ja alles so in der ähnlichen Region. Caesarea und Joppe und Tel Aviv, diese Städte, die dort sind. Da dachte ich auch an diese Begebenheit, die wir in der Apostelgeschichte finden, dass Cornelius, ein römischer Hauptmann, versuchte, Verbindung mit Gott zu kriegen. Er versuchte es über seine guten Taten, viel Almosen gab er, er fastete sogar, aber so richtig ist er nicht durchgedrungen. Da erschien ihm aber ein Bote Gottes und sagte, sende Leute nach Joppe. Da ist der Petrus. Und den Petrus bitte, dass er zu dir kommt und er wird dir den Weg zeigen. Petrus, keine Ahnung von dem, was dort gesprochen worden ist in Caesarea. Aber er ging zur Mittagszeit, zur sechsten Stunde, aufs Dach und betete. Betete. Er lobte und pries Gott über alle guten Gaben, hatte gar keine Vorstellung, was jetzt kommen wird. Und während er betete, bekam er einen Auftrag. Er sah ein Tuch vom Himmel kommen mit vielen verschiedenen Tieren, reinen und unreinen Tieren, und hörte die Stimme, so Petrus, schlachte und iss. Zunächst weigerte er sich und sagte, nein, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen, kann ich nicht annehmen. Was Gott gereinigt hat, mach du nicht unrein. Das geschah dreimal. Und als er sich noch wunderte und dann innerlich ein Ja zu diesem Auftrag hatte, klopfte es bereits und Leute standen vor der Tür, von Cornelius gesandt, und baten ihn, er möge in das Haus des Heiden kommen. Durch das Gebet bekam er Auftrag und Wegweisung. Er nahm die Leute auf und ging tatsächlich in das Haus des Cornelius und konnte die frohe Botschaft weitersagen. Merken wir, welche Kraft Gebet hat und welche Zuwendung aus dem Gebet uns gegeben wird. Wir sollen auch erwarten, was dort kommt, was uns zugesagt ist. Auch als Petrus ins Gefängnis gelegt war, weil Herodes daran seine Freude hatte, die Christen umzubringen und sich beliebt machen wollte bei dem Volk. Er hatte auch vor, Petrus zu enthaupten, wenn es möglich wäre. Jakobus war schon umgebracht worden. Und dann wurde Petrus ins Gefängnis geführt. Und dann lesen wir wunderbare Worte in der Apostelgeschichte 12. Petrus war im Gefängnis, aber die Gemeinde betete. Also was für ein Zusammenschluss, so solche Gegensätze. Gefängnis ist ja was Negatives, dunkles Loch und dort freudiges Gebet. Du kannst helfen, Herr, du kannst deinen Boten wieder rausholen. Und Gott erhörte das Gebet. Ein Engel erschien dem Petrus, die Türen taten sich auf, er wurde herausgeführt aus dem Gefängnis. Und er stand dann vor der betenden Gemeinde. Glauben, dass man empfängt, was man bittet. Und der Herr Jesus sagt, das dürft ihr alles tun in meinem Namen. Ihr kennt mich. Ich habe euch befreit. Ich habe euch die Schuld vergeben. Jetzt dürft ihr die direkte Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater pflegen. Alles, was ihr bittet, in meinem Namen, das wird euch zuteil. alles, was ihr bittet, geführt durch den Heiligen Geist und in meinem Namen, werdet ihr empfangen. Gebet im Namen Jesu bringt Frucht. Predigt im Namen Jesu richtet etwas aus. In Lukas 24 sagte der Herr Jesus auch: In meinem Namen soll das Evangelium gepredigt werden. Das Leben im Namen Jesu, so steht es am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 20, 30 und 31, wo es dann heißt, es gibt noch viel mehr, was aufgeschrieben werden könnte, was Jesus getan hat. Aber das ist alles aufgeschrieben, damit das Zeugnis im Namen Jesu weitergegeben werden kann. Dass ihr wisst, er ist der Sohn Gottes. Leben im Namen Jesu. Dass alle, die daran glauben, Leben empfangen. Das meinte der Herr Jesus zu den Jüngern. In meinem Namen. Hier verstehen wir auch an dieser Stelle, dass keine Religionskraft die Verbindung zum himmlischen Vater findet. Niemand kommt zum Vater, außer durch Jesus Christus. In meinem Namen. Große Taten werden im Namen Jesu getan. Die Apostel haben das gleich erlebt nach Pfingsten, dass der Gelähmte an der Tür der Söhnen am Tempelplatz heil wurde. Im Namen Jesu stehe auf und gehe nach Haus. Es sollte für uns ermutigend sein, dies neu zu entdecken. Dass wir wirklich Rogate, dass wir beten und erwarten, dass Gott sein Wort erfüllt. Betet stets in allem Anliegen, wird hier gesagt im Epheserbrief. Stets in allem Anliegen, mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit allem Anhalten im Gebet. Wir werden empfangen, was wir bitten. Auch was uns in der kommenden Woche vielleicht begegnen wird, wo wir vielleicht Nöte vor uns sehen, bete. Denn, was sagt der Herr Jesus? Der Vater hat euch lieb. Der Vater hat euch lieb. Denken wir noch daran. Wenn ich weiß, dass der Vater mich lieb hat, dann komme ich zu ihm. Dann gehe ich zu ihm. Er hat mich lieb. Das machen wir ja auch schon als Menschen untereinander. Wenn wir wissen, da ist eine Tante, ein Onkel, da ist der Vater, vielleicht die Mutter, die uns lieb haben. Zu denen gehen wir ganz besonders gerne. Zu den anderen, die uns nicht lieb haben, gehen wir gar nicht so gerne. Aber da ist jemand, der hat mich lieb, da kann ich hingehen. Und so sollen wir auch zu Gott gehen. Er hat uns lieb. Und von dieser Tatsache überwältigt, schrieben auch die Apostel, so wie Paulus, auch an die Thessalonicher und machten ihnen Mut und sagten einfach: Liebe Brüder, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, wie ihr auserwählt seid. Ihr seid von Gott geliebt. Auch im 2. Thessalonicher schreibt der Apostel Paulus Gleiches. Und auch im 1. Johannesbrief: Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darum liebt ihn auch, der euch liebt. Kommt im Gebet vor sein Angesicht. Viele andere Stellen ermutigen uns dazu auch. Dora Rappert hat ja dieses wunderbare Lied auch gedichtet. Und das nicht vom grünen Tisch, sondern auch aus der Erfahrung heraus. Der Erfahrung, dass Gott Gebet erhört und dass der Weg der Nachfolge Jesu leichter wird, wenn wir das Gebet nutzen. Sie schrieb: Hast du eine Sorgenlast, die dir raubt Fried und Rast, Jesu Herz dir offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Bist du traurig? Bist du allein? Drückt dich Angst und große Pein? Was gibt's da für eine Regel? Dein Erbarmer dich versteht, suche Tröstung im Gebet. Droht des Feindes Macht und List? Dann flieh zu dem, der Sieger ist, und von seiner Majestät ziehe Kraft an im Gebet. Willst du Jesu Diener sein? Dann sorg im stillen Kämmerlein, erst Ora, dann Labora, dass sein Geist dich rein umweht, hole Weisung im Gebet. Was dein Herz auch bewegt, ob sich Schmerz, ob Freude regt, flieh zu Jesu, früh und spät. Mach aus allem ein Gebet. Der Herr möge uns auch segnen, dass wir das neu entdecken, dass wir entdecken, der Vater hat uns lieb und wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Dann wird alles leichter. Dann brauchen wir zum Beispiel weniger über andere reden, weil wir viel mit Gott geredet haben und er mit uns. Und wenn wir dann mit anderen reden, können wir ganz anders reden. Dann können wir aufbauend reden und nicht abbauend. Dann können wir helfend sein und nicht zerstörend. Und der Herr will es so. Er will uns beschenken. Darum lasst euch beschenken. Er ist da. Amen.